wieder das Game Feature Test Center mit einem frischen Spieletest für euch.
Hallo da draußen und herzlich willkommen. Hier ist Game Feature mit einem Test zu Ghost of Yotai, dem Nachfolger von Ghost of Tsushima. Ein PlayStation 5 Exclusive also. Und dazu muss man natürlich den René einladen. Grüß dich.
Ja, hallo. Herzlich willkommen. Grüß euch alle miteinander. Und ja, und du sagst es schon richtig. Es ist der Nachfolger von Ghost of Tsushima. Aber es spielt 300 Jahre später. Ghost of Tsushima hat ja während der Mongolen-Invasion gespielt, so circa 1274. Und jetzt spielt es eben circa, also mehr als 300 Jahre später, ja, auf der Insel Hokkaido. Wundert euch nicht, dass ihr den Namen im Spiel nicht hören werdet. Sie heißt nämlich Eso. Und wir spielen auch natürlich nicht mehr unseren Helden Jin Sakai, sondern die Heldin heißt Atsu. Ja, und ist eine Söldnerin. Und ohne euch zu spoilern, es geht ganz einfach darum, dass ihre Familie durch die Yotai 6 getötet wird. Und sie übernimmt natürlich die Rolle des Geistes, des Onryo, des Rachegeistes. Und möchte ganz einfach ihre Familie rächen. Und da gehören zu den Yotai 6 gehört natürlich der abtrünnige Samurai, der Fürst Saito. Das ist quasi der Oberbösewicht und es sind noch dabei die Schlange, der Oni, Kitsune, die Spinne und der Drache. Und ja, die haben eben zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel spielt, 16 Jahre zuvor, eben die Familie ermordet und das Zuhause zerstört. Und sie wurde mit dem Katana vom Vater auf den Baum gespießt und der Baum wurde angezündet und dann hat man sie quasi zum Sterben zurückgelassen. Ja, aber sie wäre ja nicht unsere Heldin, wenn sie das nicht überlebt hätte, ja?
Ja, richtig, ganz genau. Jetzt muss ich am Anfang mal einen Satz sagen. Mir war am Anfang, wo ich gehört habe, es geht darum, ne? So vom Mainplot, das war mir ein bisschen zu dünn, wo ich das gehört habe. Ne? Da hatte ich echt die Angst, es könnte sich nicht diese Storyvielfalt wie beim Vorgänger entfalten. Ist aber nicht so, ne?
Ja, es klingt so, wie wenn das einfach nur so, okay, ja. Aber es ist wirklich schön erzählt, weil man ja dann wirklich im Spiel, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, euch nicht zu spoilern, ja. Aber es gibt immer wieder Rückblenden auch in ihre Kindheit. Das ist auch ein ganz bewusstes Element, wenn man zum Haus, wo Atsu aufgewachsen ist, immer wieder zurückkehrt und man kann dann quasi Rückblenden starten. Und das Ganze gibt's nicht nur beim Haus, sondern es gibt's auch bei anderen Orten dann im Spiel, wo man auch mehr über die Vergangenheit erfährt. Also das ist schon ziemlich cool gemacht und eben, ja, damit man eben nicht nur diese Rachestruktur hat, sage ich jetzt einmal.
Ja, richtig, ganz genau. Und da sind wir auch schon ein bisschen bei der Technikseite, weil das ist nun mal auch eine Stärke der PlayStation 5 Exclusive natürlich. Es geht alles ohne Ladesequenz. Also sprich, man kriegt diese Blendung in die Vergangenheit, wo eigentlich alles anders aussieht, instantly, ne? Also das geht sofort.
Ja, man lässt einfach das Touchpad gedrückt, ja, und wechselt rüber in die Vergangenheit quasi. Also das funktioniert schon sehr schön. Wobei man sagen muss, dass ja generell sehr wenig Ladezeiten sind.
Ja, also
unglaublich, ja.
Ja. Ja. Also das fängt ja im Grunde beim Spielstandladen an, ne? Also wenn ihr habt ja diese Möglichkeit bei PlayStation schon öfters mal zu sagen, ich möchte das spielen, wo ich aufgehört habe, sofort ohne Menü. Und das klappt wunderbar. Und gleichzeitig Reisepunkte, die ja sofort da sind, ne?
Also, ja, wobei, Wahnsinn. Ich muss sagen, ich habe ja das bei der PlayStation 5 gar nicht eingestellt bei Ghost of Yotai, sondern es kommt automatisch, dass wenn ich starte, dass das Spiel startet.
Also, genau. Richtig. Das kommt einfach so, ja, richtig.
Ja, also man kann natürlich immer wieder ins Menü gehen und klar, ja, aber eigentlich ist das schon angenehm, dass man sich nicht über die ganzen Logo-Bildschirme durchklicken muss, bis man dann einfach sagen kann, Spiel fortsetzen. Ja, also und es startet wirklich und es gibt wahnsinnig viele Speicherpunkte. Man hat jederzeit auch die Möglichkeit, selbst zu speichern. Und man muss sagen, dass die Karte, das ist sicher was viele interessiert, wie groß ist die Karte? Und ich muss sagen, ja, also wir haben sicher schon größere Open-World-Spiele gesehen. Ja, also vor allem, wenn man da vielleicht gerade an Odyssey oder Assassin's Creed Origins auch denkt. Aber ich finde, sie ist groß genug. Sie ist in mehrere Orte unterteilt, also mehrere Regionen. Ja, Und man kann zwischen den einzelnen Regionen dann natürlich sehr gut mit Schnellreisepunkten auch hin und her reisen. Also man muss nicht alles abreiten. Und ich finde, es ist für die Spielzeit und die Spieldauer ist es wirklich groß genug. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sebastian.
Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang denkt man so, dieses kleine Areal ist es, aber das ist natürlich nur halb die Wahrheit. Ne? Also da kommen ja verschiedene Regionen dazu. Und das Interessante ist, am Anfang habe ich so gedacht, kann es wirklich das auch mit Leben füllen? Und tatsächlich, das ist unglaublich an jeder Ecke. Und das macht das Spiel ja auch wie beim Vorgänger ähnlich. Einmal wird man geleitet durch den Wind, wie man es kennt. Ne? Also ja. Man hat irgendwelche keine Huts oder so, keine Punkte. Ich finde das immer sehr, sehr schäbig, irgendwo Fragezeichen zu sehen und dann reitet man hin und klabastert man das ab. Nein, man guckt mit seinem Fernglas. Oh, ich sehe was in der Ferne. Ich sehe eine Rauchwolke. Da muss ich hin. So, und diese Elemente hat man in diesem Spielwelt einfach sehr oft und man wird einfach, eigentlich war ich eigentlich auf dem Weg dahin und dann werde ich auf dem Weg nochmal 5 andere Sachen sehen und ich wusste schon gar nicht mehr, wo ich hin musste eigentlich oder was ich wollte. Weil ich so fasziniert war von den ganzen Sachen, die man nebenbei machen kann. Ne?
Ja, und es gibt ja auch, muss man auch dazu sagen, es gibt ja auch wieder eine Hilfestellung mit einem kleinen Vogel, der einem auch leitet zu spezielle Altäre und so, ja, und Specials, wo man was Sachen machen kann. Und man ist eigentlich mit dem Wind auf dem Weg wohin und wie du sagst, auf einmal biegt man ab, ja. Also deswegen, also normalerweise, glaube ich, könnte man das Spiel, die Geschichte mit Atsu durchspielen in so 25 Stunden. Ich habe beim ersten Mal durchspielen 40 Stunden gebraucht, weil ich mich so lange ablenken habe lassen. Ja, also ich habe aber mittlerweile auch die Platin geholt und man muss sagen, dass die Platin bei dem Spiel eine recht einfache ist. Ja, also man kann das ruhig am leichtesten Schwierigkeitsgrad spielen. Es gibt nichts, was irgendwie verpassbar wäre. Manche Dinge sind ein bisschen handlich, weil man kann dann zum Beispiel so, gerade in der letzten Region findet man dann so Rätselkästchen und da gibt's aber keine gewisse, also gibt's schon fixe Orte, wo man diese Kästchen findet, aber das epische Kästchen findet man immer als letztes. Das heißt, das ist nicht so, dass das eine Kästchen finde ich dort, das andere Kästchen finde ich dort, sondern man findet die Kästchen nach der Reihenfolge, wo man diese Orte besucht. Ja, also, ist ziemlich cool. Und ja, das Ganze ist einfach so gestrickt, dass man da wirklich sehr leicht rauskommt immer wieder. Man hat auch wieder diesen schönen Mix zwischen Kletterpassagen, Kampfpassagen, auch stealthy kann man sein. Man hat verschiedenste Waffen vom Odachi angefangen. Natürlich haben wir auch wieder ein Katana, ist eh klar, ja, muss ja so sein. Und das funktioniert alles ziemlich gut, auch technisch. Was man auch machen kann, das habe ich gemacht, wenn man mitunter mit dem Wind nicht leicht sieht, wo man hin muss, dann kann man in den Barriereeinstellungen den Wind einstellen, dass er stärker dargestellt wird zum Beispiel.
Okay, ja, okay.
Also das kann ohne weiteres helfen. Und es gibt ja verschiedene Videomodi, ja, und unter anderem den Kurosawa-Modus, ja, der schwarz-weiß ist. Und das ist halt schon heftig, wenn ihr den einstellt und dann auch auf Sprache Japanisch.
Ja. Aber das ist sehr, sehr krass oder so, weil man auch nicht die Angriffe sieht, weil die werden ja auch farblich markiert und ja. In dem Modus nicht. Ja, ich weiß nicht. Den habe ich mir kurz angeguckt und dann schnell wieder ausgemacht.
Ja, und dann gibt's ja auch noch den Takashi Miike Modus. Also toll, also ihr könnt euch da wirklich auslassen. Ich habe es dann zum Schluss weitergespielt im Standardmodus, ja, ich gebe es ehrlich zu. Aber es war gut gemacht technisch, oder es ist gut gemacht technisch. Auch die Steuerung funktioniert sehr gut, mit Waffe wechseln und diese Dinge, ja. Und natürlich, wenn ihr kämpft, könnt ihr auch wieder, deswegen auch den Geist wieder auffüllen. Und mit den Geisterpunkten hat man spezielle Fähigkeiten, wie zum Beispiel später, wenn man Fähigkeiten erlernt, bekommt man auch zum Beispiel die Fähigkeit, dass wenn man stirbt, kann man, wenn man nach unten klickt, sich wiederbeleben mit einem Geistpunkt. Ja, oder mit L1 und R1 gleichzeitig kann ich dann eine Deckung durchbrechen. Das kostet allerdings 2 Geistpunkte. Und wenn man wirklich weiter ist und so ziemlich alles hat, dann kann man mit L3 und R3 gleichzeitig so einen Übermodus ja, starten. Und ich habe mir gedacht, das Spiel ist ja auch ab 18, ich habe mir gedacht, wenn ich in den Einstellungen geschaut habe, da steht zerstückeln ja und nein. Ich habe nie eine Zerstückelung gesehen. Ja, wo hätte ich da? Ja, aber wenn man dann L3, R3 gleichzeitig drückt und dann loslegt, ja, dann sind sie auf einmal ziemlich armlos und arm dran dadurch. Ja.
Ja, besonders das Spiel macht ja auch gerade das ein bisschen anders, weil in dem ersten Teil hatten wir ja diese, ich sag mal, Kampfhaltung, ja, und im zweiten Teil haben wir nur in Anführungszeichen verschiedene Waffentypen. Gefällt mir tatsächlich noch ein Stück besser. Ist natürlich auch ein bisschen gefummelt teilweise. Man muss immer die passende Konterwaffe einsetzen, aber gut, das war bei den Kampfhaltung auch nicht anders, ne? Also Vom Prinzip gleich,
nur dass man mehrere Waffen hat. Man hat da eben zum Beispiel eben das Katana, man hat dann eben auch das Doppelkatana, wo man zwei Katanas schwingt. Ja. Es gibt dann auch den Yari, das ist der Speer, das Kusarigama, das ist diese Kettensichel, diese Sichel, die man mit der Kette so wirft und so schwingt. Mhm. Ja. Eben ja das Odachi, das haben wir schon gesagt, das ist dieses große, lange Schwert. Wir haben ein Gewehr dann, wir haben eine Pistole, ja. Und da gibt's dann was ziemlich Cooles. Ihr kennt ja sicher noch von Ghost of Tsushima dieses, wo man sich duelliert quasi. Ja. Und da, diesen Modus gibt's auch. Und mit der Pistole kann man das dann so erlernen, dass quasi der dritte Duellmove einer ist, wo ich mit R1 den Gegner abschieße, ja. Also. Wir haben auch natürlich zwei Bögen, einen kleineren, einen Langbogen, ja. Wir haben Rauchbomben, wir haben Onis Flamme. Das ist eine Flamme, mit der man die Waffe zum Brennen bringen kann. Ja.
Richtig cool. Also es geht.
Aber was das Schöne ist, das ist dann auch schon, ich sage jetzt einmal, so gut wie alles. Es gibt dann noch Brandbomben, Blendbomben und so, ja, Rauchbomben. Aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie zu viel wird. Also es ist nicht so, dass man da übermannt ist, sondern das Ganze kommt mit der Zeit immer mehr dazu und dadurch, dass es übersichtlich bleibt, überschaubar bleibt, kommt man da in eine eigene Mechanik rein, wo man da sehr gut in den Kämpfen dann agieren kann, ja.
Richtig, das hast du gut erklärt, weil ich finde, dieser Speed von dem Spiel ist sehr, sehr gediegen und auch sehr gut. Es nimmt so ein bisschen ja die Speed des Alltags raus. Ja? Also es ist hier kein Battlefield, wo ich einen nach dem anderen abmurksen muss, sondern ich kann auch mal am Rande schauen, was bietet mir das Spiel. Und überall werde ich tatsächlich belohnt. Ja, an jeder Ecke oder so erwartet mich was, ob es ein Schrein ist, ein Fuchsbau oder was auch immer oder ein Bambus, ne? Wie man es auch kennt. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich kann auch nach Hause gehen und mal schmieden. Das ist auch mal was Neues, was man so noch nicht gekannt hatte. Und das sind alles solche Elemente, wo man auch den Controller gut verwendet. Ich finde diese Force-Feedback-Effekte, das war ja bei diesem Spiel irgendwie, weiß ich nicht, wie ein Vibrator zu spüren. Das war schon heftig, ne? Also entsprechend. Ja.
Und auch, was wirklich toll ist, ist eben, wenn man den Controller verwendet, zum Beispiel zum Kochen, also wenn man was über der Flamme grillt oder wenn man dann wirklich mit dem R2, wenn man pusten muss, man hat die Möglichkeit, entweder mit R2 zu pusten, wo man, wenn man langsam R2 geht, viele sind da hektisch, aber man muss langsam mit einem langen Atem zum Feuer machen, auf den Zunder gibt, oder man kann auch reinpusten ins Mikrofon, oder beim Schmieden zum Beispiel, wenn man den Controller auf und ab bewegt, ja, und dann gleichzeitig muss man aber über Kreis drücken, damit man das Metall wieder umdreht, damit sich nur gebogen wird, also das ist wirklich cool gemacht, das sind alles nette Ideen, die immer wieder vorkommen, die man aber, wenn es einem zu viel werden, auch überspringen kann. Und das finde ich nicht schlecht.
Richtig, genau. Das ist auch immer relevant, auch wenn jetzt die Bambusstäbe ein bisschen zu schwer sind. Die werden mit der Zeit übrigens leichter. Und zum anderen kann man die auch deaktivieren. Also wer das absolut nicht machen möchte, der muss das auch nicht machen. Ne? Also das ist schon ganz gut gelöst. Und du hast vorhin auch noch was Wichtiges gesagt. Wollte ich noch mal kurz rangehen. Stealth. Stealth ist eine optionale Sache. Und es ist wie bei alten Spielen, man es kennt, ihr habt hier eine Stealth Stealth-Mission, ihr dürft nicht entdeckt werden. Ich finde sowas immer sehr bescheiden, wenn man dann entdeckt wird und man muss das Ganze nochmal machen. Und hier ist es so, du kannst einfach entscheiden, wann mache ich Stealth, wann gehe ich volle Kanne rein. Es ist egal.
Ja, ne? Ja. Und was auch ist, ist, wenn man dann eben Stealth geht, ja, okay, ja, wenn es nicht hinhaut, dann haut es halt nicht hin und dann muss man halt gegen die Feinde kämpfen, ja. Mhm. Aber das finde ich ist auch gut. Ich mag das auch nicht, wenn ich was Stealth machen muss und dann heißt es immer, ah, du musst das und du bist jetzt quasi, musst die Mission alles neu spielen, weil du entdeckt wurdest. Finde ich am Blödsinn, weil entweder bin ich der Geist, ja, da bin ich dann der Geist, der Onryo, mit dem ich, der eben alle fertig machen kann, die da auf ihn zukommen, oder ich bin es nicht.
Richtig.
Ja? Richtig. Ich lasse mir einreden, dieses, wenn du entdeckt wirst, bist du tot bei so Spielen, wie Sam Fisher war, also bei Splinter Cell, da ist es absolut zielführend, ja. Oder bei Metal Gear, bei den Schleichmissionen. Aber hier wäre das, glaube ich, das wäre, glaube ich, nicht gut angekommen. Ja.
Ja. Ja, jetzt lass uns doch mal kurz über die Grafik sprechen. Da haben wir jetzt ein bisschen wenig gesprochen. Also ich finde, da gibt's schon einen enormen Sprung, was einmal die Grafikeffekte angeht. Also ich finde gerade die Lichtstimmung faszinierend gut und ja, auch die Grafik, ja, der Charaktere in den Zwischensequenzen ist ja wirklich sehr gut.
Ja, und wir haben ja auch, und das ist ja auch das Schöne, dass die Unterschiede, wir haben ja gesagt, dass es unterschiedliche Regionen gibt. Ja, die unterschiedlichen Regionen sind auch alle in dem Sinne ein bisschen unterschiedlich. Ja? Zum Beispiel sind die ganzen Maps, die es gibt, ja. Es gibt da eben mehrere von ESO, ja. Und zwar gibt es da eben das Jota-Grasland, Nayoro, es gibt Ishikari, Deshio, Tokachi und die Oshima-Küste. Und je nachdem, wo man ist, ist sie anders. Ja, das eine ist eher bergig, das andere ist eben eher ein Flachland. Eines ist überhaupt total verschneit. Ja, wo man auch, wenn man zu lange im Schnee ist, immer weniger Gesundheit hat, weil einem kalt ist. Und man muss dann schauen, dass man wieder zu einem Feuer kommt, damit wieder die Gesundheit hergestellt wird. Also das funktioniert wirklich super. Und überall hast du Tag, Nacht und so. Also das funktioniert wirklich schön. Und auch mit dem tollen Licht. Natürlich gibt es auch diese Klassiker, die unbedingt in einem Spiel, das in Japan spielt, vorkommen müssen, wie unzählige Kirschblüten, über die man durchreitet, wo dann die Kirschblüten aufgewühlt werden und so, ja. Also ganz, ganz cool.
Ja, sie haben jetzt auch ein bisschen mehr Tiere drin. Also ihr seht auch mal Herden, die durch das Dickicht da laufen. Grundsätzlich viele weite Areale, wo man natürlich mit dem Pferd wunderbar durchreiten kann. Und weniger diese Großstadt-Mentalität. Es gibt ja welche, die bevorzugen dann eher die Großstädte. Dann müsst ihr wirklich Rise of the Ronin spielen.
Ja.
Und hier ist es einfach die weite Prärie, kannst du sagen. Ne?
Ja, richtig. Und das Witzige ist, dass ab und zu reitest du entlang und auf einmal kommt eine Pferdeherde, ja, und die reiten mit dir mit und so. Also du hast Kühe ab und zu stehen und natürlich gibt's auch wieder Füchse, die uns zu Fuchsschreinen bringen und so. Und eigentlich einer unserer Hauptprotagonisten ist ja der Wolf.
Ja, ja, richtig.
Weil man muss dazu sagen, dass wir mit unseren Brüdern wir werden ja vom Vater auch die Wolfszwillinge genannt, ja. Und alle Charaktere, die wir dann kennen und die Teil der Story werden und die uns helfen, wie Händler oder so, die sind ja dann auch im Spiel als Wolfsrudel bekannt. Und es gibt auch verschiedene Wolfsbereiche, wo wir quasi dem Wolf helfen, andere Wölfe zu befreien. Und je öfter wir dem Wolf helfen, desto mehr vertraut er uns. Und dem Wolf können wir dann später zum Beispiel auch rufen, wenn man in Kampfgebiete geht, wenn man zum Beispiel so Stellungen der Feinde, so Stationen der Feinde übernehmen will, dann kann man mit der Chamisen, auf die kann man auch noch die Wölfe rufen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt von der Mutter, weil die Mutter war eine Chamisen, also konnte Chamisen spielen, das ist diese, ich glaube, dreiseitige Gitarre. Und da kann man verschiedene Lieder lernen. Und manche Lieder führen einem zu versteckten Regionen, zum Beispiel kann ich ein Lied spielen, wo es mich zu Kleidungsstücken bringt. Es gibt ein Lied, das führt mich zu eben diesen Wolfshöhlen. Und es gibt eben auch ein Lied, mit dem kann ich Wölfe herbeiführen, damit sie mit mir in die Schlacht ziehen. Das ist ziemlich cool gemacht. Natürlich gibt es auch Orte, wo ich verschiedene Lieder lerne. Ja, das müsst ihr auch, wenn ihr die Platin-Trophäe haben wollt. Da hilft einem ab und zu Tauch, und je öfter man das macht mit der Wölfin und je mehr man die Wolfsfähigkeiten auflevelt auch, desto öfter kommt die Wölfin auch zum Beispiel bei den Duellen. Das heißt, wenn die Wölfin zum Duell kommt, hat man schon einen weniger, um den man sich kümmern muss. Ja? Also ziemlich cool gemacht.
Ja, also da hat es mich irgendwie total erinnert, irgendwie an Zelda Wind Waker oder so, wo du da deine Flöte ausgepackt hast. Irgendwie fand ich da so die Ambition dazu. Aber gut, war auf jeden Fall cool. Auch so die Musik allgemein sehr, sehr stimmig, wie ich finde. Und die Soundeffekte. Und das, wie du schon sagtest, du kannst das ganze Spiel auch in Japanisch spielen. Also das passt alles wunderbar zusammen. Genauso wie technisch. Also ich habe keinerlei Bugs gesehen. Keine Einbrüche, es läuft und rennt auf der PlayStation sehr, sehr gut. Ja, und da muss man sagen, Hut ab, das schafft auch nicht jeder. Ne?
Ja, keinen einzigen Absturz. Es gab einen Grafikfehler, und zwar gibt es so ein kleines Münzspiel, da fällt mir jetzt der Name nicht ein, aber im Prinzip geht es darum, dass man mit dem Finger Münzen auf dem Tisch anschnippt. Ja, genau. Und da gab es ein Gasthaus, da waren die Münzen unterm Tisch.
Oh.
Ja. Das ist ihnen aber bekannt gewesen, das ist jetzt mittlerweile schon gefixt. Ja, also.
Gab ja auch schon wieder Patches ohne Ende, ja.
Genau. Ja, es gab schon einige Patches wieder, aber witzigerweise eben kleine Patches, weil wir sind ja mittlerweile gewohnt, dass da bei vielen Spielen der erste Patch schon einmal 10 GB hat, ja. ich habe das nicht mitbekommen, dass die so groß gewesen wären. Also das waren eher kleine
Patches. Ging schnell auf jeden Fall, ja.
Ja, die haben alle recht schnell funktioniert, und ansonsten ist mir nichts Gröberes an Fehlern aufgefallen. Ab und zu bin ich schon wo reingesprungen, wo ich wahrscheinlich nicht reinspringen hätte sollen. Da hat mich das Spiel aber automatisch wieder zurückgebracht.
Ja, gut kann. Ja.
Ja, also das hat mich dann, wenn ich irgendwo bei einem Stein hängen geblieben bin, hat es mich dann so wie raus vibriert, ja, dass ich wieder in die normale Spielfläche komme. Aber ja, also ich hätte kein Tearing gesehen oder irgendwelche Clipping-Fehler oder so. Ja, ich hatte auch keine Missionen, die nicht funktioniert hätten. Ja, es gibt eine Mission, wenn ihr alle Fuchsbauten habt, dann gibt es die letzte Mission, wo man glaubt, man hat einen Bug, weil die Trophäe nicht aufgeht. Ja, aber googelt einfach. Ja, da muss man danach noch etwas machen. Ja, wenn man den allerletzten Bau gefunden hat, muss man noch etwas machen. Das ist dann nicht automatisch, dass man da die Trophäe kriegt, nur wenn man das fertig gemacht hat. Ist aber richtig cool gemacht, auch das mit den Rüstungsschmieden, wo ich etwas erweitern kann, wie ich meine Waffen verbessern kann, mehr Munition bekomme. Also es sind ja alles Features, die man schon kennt. Ja, aber es ist, ich möchte nicht sagen, es ist für Anfänger, aber es ist schon sehr anfängerfreundlich, weil es einem leicht gemacht wird in dieser Welt, sage ich jetzt einmal.
Das stimmt. Ja. Und wer es natürlich schwer haben möchte, stellt den Schwierigkeitsgrad hoch, dann werdet ihr schon euren Anspruch entsprechend haben daran, weil ab Mittel geht es schon ordentlich ab, kann man schon sagen.
Ja, also, also da muss man dann auch bei den Kämpfen besser drauf sein, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber wenn es nur ums Spiel geht, der kann sich das auf locker einstellen und spielt da halt auf der einfachen Spielstufe. Ist genauso okay.
Richtig, genau. Und sogar das Glücksspiel hat mir richtig viel Spaß gemacht mit dem Schnipsen, muss ich sagen.
Ja, und vor allem, es hat ja einen Vorteil. Ab und zu sagen ja dann die Leute, hey, wenn du noch einmal gegen mich spielst, habe ich einen Talisman für dich.
Richtig.
Und Talismänner werden ja verwendet, um bessere Fähigkeiten zu haben, ne? Zum Beispiel, um weniger Punkte zu verbrauchen, wo dann was anvisiert wird. Es gibt einen Talisman, der visiert automatisch Gegner an. Also die Talisman haben schon ihren Sinn, ja, wenn man sie sucht.
Ja, generell auch der Skilltree hat sehr, sehr viel Sinn, wie du schon auch erwähnt hattest. Ich finde, jede von den Fähigkeiten war sehr, sehr wichtig und gut. Also man hat sich immer gefreut, wenn man irgendwie so einen Skillpunkt bekommen hat in irgendeinem Schrein.
Ja, richtig. Ja, also wie gesagt, weil es eben total Sinn gemacht hat. Ja, und natürlich, wenn man wenn man die Punkte dann vergibt, kann man sich natürlich aussuchen, will ich jetzt eher da gehen auf meine Onryo-Fähigkeiten oder will ich lieber Punkte in gewisses Waffenhandling geben. Ja, also da sind natürlich auch sehr viele Freiheiten, wie man es eigentlich kennt bei solchen Open-World-Spielen. Ja.
So, jetzt müssen wir irgendwann doch mal zu unserem Fazit kommen, weil ich sag mal, böse Zungen behaupten, es ist auch nicht mehr viel anders als dieses letzte Assassin's Creed Shadows, was rausgekommen ist. Du hast beides auch gespielt. Ähnlichkeiten gibt's bestimmt.
Ne? Ja, auch das Setting natürlich. Ja, ne? Dass man im feudalen Japan spielt. Ja. und dass ich kämpfen kann mit dem Katana gegen Gegner. Ja, aber wenn, muss man ja sagen, dann hat nicht Yote Ähnlichkeiten mit Shadows, sondern Shadows hat Ähnlichkeiten mit Ghost of Tsushima. Ja? Mhm. So müsste man das richtig sagen, nicht umgekehrt. Dass sich natürlich Ghost of Yote orientiert an dem Vorgängerspiel, ist ja ganz logisch. Ja? Und dass sie jetzt eben statt der verschiedenen Katana-Haltungen verschiedene Waffen reingebracht haben, ist doch auch voll okay. Ja. Ja. Und ja, also ich finde, dass in der Open World Szenerie ist Platz für alle. Ja, und das eine ist eben Assassin's Creed und das andere sind die Ghost of Spiele von Sucker Punch. Ja, und ich hoffe ja sehr stark, dass sich auch Yotei gut verkauft, dass wir dann noch in den Genuss eines Dritten kommen werden. Oder was ich auch sehr gerne hätte, wäre vielleicht einmal wieder ein neues Infamous, oder? Ja, auch nicht schlecht.
Tatsächlich, ja, das vermisst man so ein bisschen. Das haben wir natürlich jetzt erstmal.
Ich meine, wir vermissen viele PlayStation Exclusive, da gibt es ja auch noch Raging Skies oder Killzone, ja. Mhm. Aber das ist schon Infamous wäre schon nett wieder. Ja,
grundsätzlich Wertung, was machen wir?
Ja, 88, oder?
Ja.
Ist eine schöne Wertung, das hat sich das Spiel wirklich verdient. Ja, mhm. Wir haben gehadert zwischen 87, 89, dann haben wir gesagt, na, lass uns die goldene Mitte nehmen. Hat sich das Spiel auf alle Fälle verdient. Wer ein Open-World-Spiel sucht, in das er von der Mechanik her, ja, jetzt nicht vom Schwierigkeitsgrad beim Kämpfen, sondern von der Mechanik her leicht hereinkommt, der kann eigentlich mit Ghost of Yote nichts falsch machen. Ja. Auch das Setting wunderschön. Also Open-World-Fans sollten sich es auf alle Fälle anschauen. Ja.
Wobei es jetzt auch das, ich sag mal, Spiel für PlayStation 5 für Weihnachten ideal ist. Auch wenn es jetzt früh rausgekommen ist, es kommt, glaube ich, nichts mehr Großes.
Ja, aber gibt es nicht auch schon Lebkuchen?
Also, natürlich, das gibt's schon seit August.
Also,
also
kann man ruhig auch jetzt schon Weihnachtsgeschenke kaufen, das passt schon.
Genau, richtig. Also für PlayStation 5 sicherlich der Titel. Sicherlich kann man auf jeden Fall zugreifen. Ne?
Ja, ist ein tolles Weihnachtsgeschenk.
Gut, okay, dann haben wir's und wünschen euch da draußen noch viel Spaß auf Game Feature. Ciao, ciao.
Tschüssi, baba.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.